Von der weißen und schwarzen Magie findet eine Frau zu Gott. Das ist Corinne Jost. Das ist ihre Lebensgeschichte, die wir heute uns damit befassen. Und es ist mega spannend. Es ist, ich finde, etwas vom Interessantesten. Ich darf in ihr Leben hineinschauen und danke jetzt schon voraus, dass du so offen bist, dass du von dir erzählst. Und ich glaube, wir können ganz viel lernen auch, ganz persönlich. Corinne und ich haben eine Gemeinsamkeit, mindestens eine. Das ist der Jahrgang, das sieht man nicht, ich weiss es. Haben schon einige gesagt, dass der Flyer gesehen hat, oh, die ist noch jung. Zu mir hat auch noch selten jemand gesagt.
Ja.
Aber ich mag dir einfach Herzen gönnen. Als Frau ist es dann fast besser, wenn man noch ein bisschen jung aussieht, gell?
Das ist so.
Und wir haben nochmal eine Gemeinsamkeit. Wir waren gestern schon zusammen an einem Geburtstagsfest. Ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Talkgast hatte, wo man schon am Vorabend zusammen war und so gemeinsame Freunde hat.
Ja,
schön.
Das ist schön, ja.
Also, jetzt möchte aber nicht ich erzählen, sondern jetzt kommst du dran. Und ich möchte dich doch einfach mal bitten zum Anfang, dass du mal ein bisschen erzählst, so dich mal vorstellst, deine Familie, dein Mann, was du machst. Einfach so mal steckbriefartig.
Also zuerst mal guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Corinne Jost. Ich wohne mit meinem Mann im Zürich Oberland. Ich bin seit 10 Jahren verheiratet mit meinem Mann und arbeite als Kinderbetreuer und Seniorenbetreuer.
Ja.
Und bin 51 eben.
Ich auch. Also, du hast erzählt, du bist in einer gesunden, guten Familie, eigentlich so weit aufgewachsen, in der Stadt Bern. Und dann hat es so erste Kontaktpunkte zum Thema, wo wir heute darüber uns unterhalten. Und erzähl doch mal, was sind so deine ersten Kontaktpunkte mit dieser Thematik?
Also, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich hatte einen 6-jährigen Hirntumor und das war in dieser Zeit wirklich eine schlimme Krankheit gewesen. Und meine Mami hat mich sehr lieb, noch heute, und ich bin ihr sehr dankbar für vieles, was sie gemacht hat. Aber sie hat ihre Not nicht mehr anders gewusst, weil die Ärzte keinen Ausweg mehr haben gesehen. Sie hat gewusst, ich werde mein Leben lang auf Medikamente angewiesen sein. Hat sie einfach, so der letzte Ausweg für sie war, ist gar nicht mit der Corinne zum Geistheiler. Das hat sie dann auch gemacht. Sie ist mit mir zu dem gegangen und der Geistheiler hat dann so ein bisschen das Gefühl, wüsste ihr eigentlich, dass eure Tochter übersinnliche Kräfte hat? Und das war für sie völlig neu und hat sie fasziniert. Und sie hat dann so ein bisschen mit mir ein paar Übungen und Tests gemacht.
Hast du das mit 6 schon realisiert, was das bedeutet für dich?
Oder? Überhaupt nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, das soll sie doch machen.
Ja.
Machen das mit. Das war mal lustig.
Genau, und du hast ein paar Tests gemacht und erste Erfahrungen gemacht, erste Erfolge.
Ja, ich habe zum Beispiel so über eine Karte, mir hat dem dann nachgedacht, gesagt, und ich habe ein Pendel bekommen von meiner Mutter und jetzt pendelt und dort habe ich die Nachbarskatze gefunden. Also, eine Nachbarin, ihre Katze ist davon gelaufen, sie war 3 Tage verschwunden gewesen, und ich konnte dann sagen, wo sie findet. Und sie ist sogar suchen, hat sie tatsächlich dort gefunden.
Hast du noch andere Erfahrungen gegeben aus der ersten Zeit, die du dich erinnern magst?
Also meine Mami hatte das Gefühl, ich habe heilende Hände. Und ich hatte dann Leute, die Probleme hatten, die zum Teil bei uns als Familie zu Besuch waren und irgendetwas erzählt haben. Sie sagten, ja, lass die Corinne die Hände auflegen und dann wirst du wieder gesund.
Ja.
Und zum Teil ist das wirklich so passiert, dass die einfach wieder gesund wurden. Sie, nicht für sehr lange, muss ich dazu sagen, das hat nicht lange angehört. Ja.
Ja.
Aber sie hat einfach das Gefühl, es tut ihnen gut, wenn ich ihnen die Hände auflege.
Ja.
Das sind so meine ersten.
Genau, und irgendwann hast du realisiert, wahrscheinlich, dass etwas mehr vorhanden bei dir, so eben die übersinnlichen Kräfte. Und hast du dann auch Kurs besucht und so weiter, Diplom bekommen und so. Erzähl ein bisschen von dieser Zeit, wie ist es weitergegangen, wie hast du dich ausgebildet?
Also angefangen, Kurs machen habe ich mit Massage. Massage an und für sich, das muss ich wirklich dazu sagen, ist nichts schlecht. Es gibt Praktiken, die nicht wirklich so bodenrein sind, aber Massage an und für sich ist nichts schlecht. Es tut den Muskeln gut, tut auch mir gut, wenn mich jemand massiert. Das ist eigentlich nichts dahinter. Aber ich bin über die Massage wirklich in die Esoterik hineingekommen. Im Kurs für Massage, in der Ausbildung, habe ich eine Lehrerin kennengelernt, gesagt, sie hat etwas gehört von Aromatherapie. Und dann habe ich gefunden, das klingt noch gut. Verschiedene Aromen wirken für das oder für das. Und dann dachte ich, ja, das ist interessant. Internet hat man dann noch nicht so gekannt, als ich 18 war, ist noch ein bisschen her. Dann habe ich mir Bücher gekauft, habe mich für das interessiert. Und dann hat sie angerufen, mir, komm, es ist wieder ein Kurs, wir machen doch den. Und dann bin ich wirklich von einem Kurs in den anderen. Ich habe Kraft, also mit Edelsteinen, dass die Kraft haben, wenn man sie irgendwo im Zimmer platziert oder wenn man sie ins Wasser tut und es dann trinkt oder so. Ich habe Kurs gemacht über Pachblüten, ich habe mich im Pendeln weitergebildet. Nachher bin ich wirklich in die Wahrsagerei reingekommen. Ich habe mit Tarotkarten Zukunft vorausgesagt. Ich habe Handlinien gelesen, den Leuten Zukunft vorausgesagt. Mit verschiedenen Farben kann man Therapien machen. Astrologie und Horoskop haben mich interessiert. Also Kraft freisetzen, so Übungen machen, Atemübungen, so Runen sagt man dem. Also, das ist überhaupt. Dort war ich dann wirklich schon tief drin.
Genau. Also, du hast jetzt verschiedene Sachen aufgezählt. Ich glaube, es ist wichtig, darf ich noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, das war jetzt nicht einfach so ein Katalog, weil alles schlecht ist, sondern quasi so ein bisschen dein Weg, wie du reingekommen bist. Und ja, dann halt irgendwo auch erfasst worden bist von diesen unsichtbaren Kräften. Gell?
Richtig, genau.
Genau. Und dann ist es heftiger her und zugegangen, wo du mal eingeladen worden bist in eine Kirche.
Ja, ein langjähriger Kollege von mir damals hat mich eingeladen. Er hat gesagt, kommst du mit mir mal mit auf Zürich? Und ich habe gedacht, ja. Er hat gesagt, in eine Kirche. Und ich dachte, ja, weil ich bin zwischen mal in die Kirche gegangen. Auch in dieser ganzen Zeit bin ich zwischen mal in die Kirche gegangen. Und dann sind wir dort reingekommen. Das ist eine spezielle Sache, weil dort war ganz komisch. Es hatte so eine runde Bühne. Vorher waren so 12 grosse Stühle. Und auf diesen 12 Stühlen sind Männer in weißen Kleidern gesessen. Und dann hat es wirklich so wie in einem Film von Hollywood hat sich so eine Bühne erhoben mit Rauch noch. Und auf dieser Bühne war dann so noch ein schönerer Stuhl und ein Mann mit schwarzen Klamotten und einer Kapuze. Und der Mann hat aber nur gegen die, also nicht so wie ich jetzt gegen euch, sondern er hat einfach gegen die 12 Leute geschaut. Und dann haben sie irgendetwas brümmelt, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Heute weiss ich, dass das so Satans Gebet war, wo sie wirklich Satan anbetet, also den Teufel anbetet haben.
Und dann war mal irgendwann ein Stuhl frei?
Genau, dann war ein Stuhl frei. Und ich war etwa das vierte Mal dort. Und dann ist der Meister, eben Meister haben sie dem Typ in der schwarzen Kleidung gesagt. Er ist dann wieder da unten raufgekommen. Und dann hat er sich das erste Mal gegen das Publikum gedreht. Und hat so durch das Publikum geschaut und plötzlich zeigt er mit dem Finger so auf mich. Und ich habe also nichts gemacht, aber ich bin aufgestanden. Aber das war nicht ich irgendwie, keine Ahnung. Das war ganz speziell. Und dann bin ich vorgelaufen, wie so halb belämmert, sage ich jetzt mal. Aber ich habe es gar nicht richtig wahrgenommen, dass das passiert ist. Das haben die Kräfte haben das einfach gemacht. Und dann habe ich das weiße Kleid, das auf dem leeren Stuhl gelegen ist, angelegt und bin dort hergesessen. Und dann ist der Meister wieder auf seinen Stuhl gehockt und hat wieder irgendetwas brümmelt. Und dort habe ich zuerst mal verstanden, dass das eigentlich Anweisungen sind an die 12 Leute, die dort gehockt sind, um irgendwelche Sachen zu machen.
Erzähl von deinen Aufträgen, die du bekommen hast. Oder?
Ja, ja, mein erster Auftrag war eigentlich noch ein einfacher Auftrag. Ich musste an einer Kreuzung stehen, wo ich gewusst habe, wo die ist. Das ist in der Nähe von dort, wo ich gewohnt habe. Und ich habe jedes Auto, das von links nach rechts gefahren ist, irgendetwas Schlechtes wünschen. Also fluchen, verfluchen eigentlich. Und ich habe gefunden, das ist noch ein easy Job. Und habe das gemacht. Und habe dann in den Zeitungen gelesen, dass ganz viele Unfälle an diesem Tag passiert sind. Ich habe das aber überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht, mit dem, was ich da gemacht habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass das so eine Kraft hat. Ja, und je mehr Aufträge dass man erledigt hat, desto mehr Kräfte hat man bekommen. Also ich hatte Kraft gehabt. Nach dem dritten Auftrag hatte ich Kraft gehabt, Gegenstände im Raum, ohne dass es angelangt hat, zu bewegen. Ich konnte zum Beispiel dem Glas sagen, komm daher und es wäre gekommen.
Mhm. Du hast sogar deinen Geist neben den Körper stellen, Astralreise. Was hast du dort erlebt mit dieser Astralreise?
Ja, das ist nach dem vierten Mal, als ich dort war mit dem weißen Kleid, habe ich den Auftrag bekommen, mit meinem, eben, mit meinem Geist. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber man kann den Geist neben den Körper stellen. Wir bestehen ja auch als Geist, Seele und Leib. Mit meinem Geist irgendwo her geht zu reisen auf der Welt. Und ich habe den Auftrag bekommen, auf Basel zu gehen. Zu einer Frau, die dort am Fenster putzen war. Und die dort wirklich ich bin ja nicht mit dem Körper anwesend, aber mit der Kraft einfach zum Fenster rauszuschmeissen. Und ich bin dort hergegangen, ich genau gewusst, die wohnt im dritten Stock auf der rechten Seite. Ich bin dort rein, weil mit dem Geist kann man durch die Wände oder die Türen. Ich bin dort rein in die Wohnung und habe die Frau gesehen. Und habe immer so ein bisschen hin und her überlegt, ja, mache ich es jetzt? Weil mir ist es wirklich darum gegangen, ich habe in dieser Satanskille, sage ich jetzt, habe ich Anerkennung bekommen. Ich bin geschätzt worden, ich habe Liebe bekommen. Und das wollte ich nicht auf das Spiel setzen. Auf der anderen Seite habe ich gewusst, also einen Menschen umbringen, das geht einfach nicht. Und das hat so in mir gekämpft. Und irgendwo hat das Gute, Gott sei Dank, gekämpft, mehr gekämpft und hat gewonnen.
Ja.
Ich bin wieder gegangen, ohne dass ich etwas gemacht habe.
Das ist ein interessantes Thema angesprochen. Du hast dort Liebe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dort Liebe bekommt, gell? Aber du hast gesagt, Liebe, Annahme und so weiter. Wie ist denn dir da gegangen, so seelisch? Wie bist du zu Weg in dieser Zeit?
Ich war immer schlechter zu Weg. Das war ganz schlimm. Also ich hatte plötzlich Angst. Ich war irgendwie in der Stadt am Posten, im Kömmerlamm einkaufen und hatte das Gefühl, mich verfolgt etwas. Also es hat ein paar Mal gegeben, dass mich einfach umgedreht hat, um sicher zu sein, dass da niemand ist. Ich hatte ganz schlimme Träume. Und zwar ist der eine Traum, ist das Paradebeispiel, der mich wirklich verfolgt. Das ist fast jede Nacht passiert, dass ich geträumt habe. Ich bin irgendwo in New York, zu oberst oben auf dem Wolkenkratzer. Und wir dort wirklich fallen dort raus, aus dem Fenster raus. Und der ganze Fall vom Hochhaus oben runter, bis kurz vor dem Boden. Und dann bin ich meistens erwacht. Das ist ganz schlimm gewesen. Dann bin ich richtig schweissbadet erwacht und wirklich Angst, wegen mein Licht anlassen. Und also wirklich, und ich war einfach müde gewesen viel und schlecht gelaunt. Und auch so, wie soll ich sagen, ich hatte dünne Haut, nichts verdreht, habe schnell gebrüllt. Und ja, es war wirklich nicht lustig gewesen.
Bist du auf der Suche gewesen nach Liebe, Annahme und Geborgenheit und hast dich in eine erste Ehe eingelassen?
Ja. Es ist, muss so sagen, ich habe den Mann wirklich geliebt. Und meine Mutter hat mal zu mir gesagt, du wirst eh nie heiraten. Und dann habe ich also richtig gedacht, dieser zeige ich es. Und darum habe ich mich dann auch auf ihn eingeladen. Und sie hat von Anfang an gesagt, wenn der heiratet ist, kommt es nicht gut. Und so, sie hat eigentlich auch recht gehabt. Weil ich habe irgendwann mal herausgefunden, dass er trinkt. Und zwar habe ich es herausgefunden, weil es ist ein bisschen lustig, unsere WC-Spülung hat plötzlich gesponnen, es ist nicht mehr so viel Wasser rausgekommen. Und früher hatte es hinter so WC-Kästen, wo das Wasser drin war. Und dann habe ich das aufgetan und dann habe ich plötzlich drei Flaschen Schnaps dort gesehen. Dann habe ich die rausgenommen, auf den Tisch gestellt und am Abend habe ich ihn darauf angesprochen. Er ist richtig verrückt worden, hat die Jacke genommen, ist gegangen und ist zum ersten Mal besoffen heimgekommen. Und dann hatte ich eine ganz schlimme Zeit. Er hat angefangen, mich zu schlagen, wenn er verrückt war oder besoffen heimgekommen. Und er hat mich auch mehr als einmal missbraucht, sexuell missbraucht. Und irgendwie war so das Tüpfchen auf mich, dass der Betreibungsweibel vor der Haustür gestanden ist. Am Abend, wo mir gesagt hat, dass ich Schulden habe. Und ich bin aus allen Wochen gefallen, weil ich dem Mann so vertraut habe, dass ich überhaupt mit Geldangelegenheiten, das hat er gemacht. Ich hatte da nie Kontrolle darüber. Und plötzlich hat es geheissen, ja, ihr habt 60'000 Franken Schulden. Weil er Sachen bestellt hat auf meinen Namen und ich nichts davon gewusst habe. Und dann bin ich zu meiner Mami heim, und drei Tage bei meiner Mami gsi. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal heimgehen, neue Kleider holen. Und dann hat das Telefon geläutet und gesagt, nein, nehme das nicht. Also mit mir selber abgemacht, das nehme ich jetzt nicht ab. Da. Ich bin gar nicht da. Und irgendwann hat es mich so genervt, weil es immer weiter geläutet hat, dass ich es abgenommen habe. Da war eine andere Frau am Draht. Und dann hat sie gefragt, wer ich denn da sei, ob ich die Schwester sei von meinem Mann, vom Ernst. Dann habe ich gesagt, nein, sie sei seine Frau. Dann ist still geworden am anderen Ende. Und dann hat sie gesagt, sie würde mich gerne sehen. Dann haben wir abgemacht, im Restaurant, bei uns dort, vis-à-vis. Lange Rede, kurzer Sinn, sie ist mit einem Kind gekommen, ich habe noch überhaupt nichts gedacht. Und irgendwie am Schluss von unserem Gespräch hat sie gesagt, du weißt wirklich von nichts. Dann sage ich, von was sollte ich etwas wissen? Dann sagt sie, das ist der Sohn von deinem Mann. Dann haben wir zurückgerechnet und sind darauf gekommen, dass es ungefähr 14 Tage, nachdem wir geheiratet haben, hat er mich betrogen mit ihr. Und das hat er über die ganzen 2,5 Jahre, wo wir geheiratet waren, gelebt.
Das war ein absoluter Tiefpunkt, seelisch und auch eben in deiner Nähe. Und dann hat die Arbeit im Altersheim angefangen, wo du Darian kennengelernt hast.
Ja, ich konnte dann in einer Nacht- und Nebelaktion dort, wo ich gearbeitet habe, in dem Altersheim mit Personalwohnungen, konnte ich dann zügeln. Und dann ist Darian gleich auch, genau. Ich war zuständig auf dieser Station, ich habe Pflege gearbeitet, war zuständig auf dieser Station. Für die Praktikantin. Sie hat ein Praktikantenjahr gemacht bei mir. Und sie hat mir gesagt, sie hat mich eigentlich fasziniert. Sie hat immer gute Laune gehabt. Das war so speziell für mich. Und sie hat für die Leute irgendeine spezielle Liebe gehabt und immer im richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte gefunden. Das hat mich fasziniert, weil es ganz ein junges Mädchen war für mich dann von 17. Und dann habe ich mit ihr, natürlich durch das, dass wir sie viel zusammen gearbeitet haben, habe ich sie ein bisschen lernen kennen. Sie hat mir einfach einmal gesagt, ja weißt du, Corinne, ich glaube an Gott. Und dann habe ich antwortet, ja, ich auch. Weil ich bin einmal im Monat in Gottesdienst in die Kirche gegangen. Ich habe wirklich an Gott geglaubt. Oder denken jetzt vielleicht, das ist ja doof. Aber Esoterik und Glauben geht ganz gut nebeneinander. Und in diesen Personalhäusern hatte es einfach eine Wäschküche. Und dann ist sie mal waschen und unten war ein junger Mann. Der Michael, der hat... Ich hatte zwei Katzen in dieser kleinen Wohnung. Meine Büsis musste ich mitnehmen. Und er hat mal meine Büsis gefüttert, als ich in den Ferien war. Und hat natürlich mein Pendel, meine Karten, meine 1000 Diplome an der Wand, wo ich so stolz bin, auf sie war. Und dann sind sie ins Gespräch und hat er gefragt, auf welcher Station du arbeitest. Dann hat sie gesagt, dort und dort. Dann sagt er, oh, kennst du Corinne? Dann hat sie gesagt, ja, das ist meine Praktikumsbegleiterin. Dann sagt er, oh, gell, das ist ein Härtefall. Dann hat sie gefragt, ja, wieso meinst du jetzt? Dann hat er gesagt, ja, weisst du nicht, die steckt da voll in der Esoterik drin. Die hat da das Pendel, Karten und Bachblüten und weiss ich was für alles für Diplom. Dann hat sie gesagt, ja, aber ich glaube an Gott. Dann hat er gesagt, ja, ich gehe. Und dann haben sie abgemacht, haben sie sich wirklich einmal in der Woche getroffen, um für mich zu beten. Und das war so wie die Strassebene für mich. Das habe ich extrem gebraucht, glaube ich.
Ja, ist ja widerlich, oder? Du hast gesagt, sie hat 3 Monate jede Woche für dich betet. Dann hat sie einen Traum gehabt, oder hat sie, glaube ich, einen Traum gehabt von reifen Tomaten mit dem Gesicht.
Ja, das war ganz lustig. Sie hatte einen Traum gehabt, wirklich von roten, schönen, reifen Tomaten. Und eine von diesen Tomaten hatte mein Gesicht gehabt. Und sie konnte überhaupt nichts mit dem anfangen. Sie hat am Morgen vor dem Arbeiten bei Michael geklopft und gefragt, du, ich habe einen komischen Traum gehabt, ihm das erzählt. Dann hat er gesagt, das ist dann logisch, Corinne ist reif, reif für Jesus, reif für den Glauben. Und dann hat sie abgemacht, dass er... Dass sie mich einladen an diesem Abend. Wir haben zusammen Spätdienst gehabt, bis um 9 Uhr gearbeitet. Und hat sie mich wirklich eingeladen. Und er hat in seiner Wohnung, die ist nebenan, also die hat nebenan gewohnt, hat er gebetet und sich vorbereitet zu diesem Sinn.
Ja. Genau. Und ihr habt miteinander geredet, Darian und du. Sie hat dich konfrontiert.
Ziemlich heftig, ja. Ui, ziemlich heftig hat sie mich konfrontiert. Ich weiss noch, ich bin dort so auf einem roten Stuhl gesessen, also so ein Sessel, ein ganz bequemer. Und sie hat mir gesagt, Corinne, ich habe dich jetzt beobachtet. 3 Monate lang. Und ich weiss, dass du nicht Christ bist, sondern ein Instrument vom Teufel. Und ich glaube, wenn sie das nicht so gesagt hat, hätte ich das nicht kapiert. Ich habe das gebraucht. Aber äußerlich bin ich cool geblieben, so Pokerface aufgesetzt. Und innerlich habe ich alles wüst über sie gedacht, dass die sich eigentlich einbildet. So eine junge Trübe, die hat doch keine Ahnung. Und wirklich noch ganz viele wüstere Sachen.
Ja.
Bin aber locker geblieben und habe sie gefragt, wie kommst du drauf? Dann hat sie gesagt, ja, sie können mir das nicht so gut erklären. Aber Michael, ich kenne ihn ja, der würde mir das sehr gerne erklären. Und dann hat sie zweimal die Wand geklopft.
Alles abgekartete Sachen.
Völlig, ich bin mir völlig daneben vorgekommen. kurze Zeit später geht die Tür auf und Michael steht vor uns. Eine solche Biggie Bücher. Überall Zettel drin. Und dann dachte ich, oh je.
Das war am 9. Uhr, 10 Uhr.
Ja, schon etwa 10 Uhr, als er gekommen ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, haben sie kurz zusammen geredet, geküschelt bei der Tür. Ich habe kein Wort verstanden. Und dann habe ich nur gesagt, was, das hast du gesagt? Hat er dann gesagt, dann sagt sie, ja. Und dann ist er gekommen. Dann hat er gesagt, Ude, wie geht's? Dann sage ich, ja, es muss, wenn man das so gehört, man ist ein Instrument vom Teufel. Ich kann es ihm nicht so gut gehen. Dann hat er gesagt, ja, aber weißt du, es stimmt. Er ist ganz ernst geworden. Und dann hat er wirklich mit christlichen Büchern, mit Romanen, und dann hat er mir Passagen rausgelesen und hat mir wirklich erzählt, wie der Teufel ist. Wie er seine Machenschaften, dass er ein Lügner ist, dass er ein Steller ist, dass er ihm Angst machen will, dass er die Herrschaft hat und nicht mehr. Und dann hat er Bibelstellen vorgelesen, dass so Sachen wie Zukunft voraussagen, dass das Gott ein Gräuel ist. Und das hat mir, je länger er geredet hat, desto mehr habe ich gemerkt, mal, der hat mich in der Hand. Das ist wirklich wahr. Und je länger er geredet hat, desto mehr habe ich mich verloren gefühlt. Und irgendwo gemerkt, der führt mich, der leitet mich und ich brauche jetzt Hilfe. Und irgendwann habe ich gefragt, ja, was kann ich jetzt machen? Darian ist in der Küche Tee kochen. Michael hat gesagt, du kannst gar nichts machen. Und ist auf das WC und hat mich mit dem hocken. Und in meinem Kopf hat es geredet. Hilfe, ich bin verloren. Der Teufel hat mich in der Hang. Wenn der mich in der Hang hat, kann ja nichts Gutes aus mir kommen. Und der grösste Gedanke war, glaube ich, am besten bringst du dich einfach um. Mhm. Weil ich habe das mit 18 schon mal probiert, weil ich einfach nicht mehr weiter gewusst habe. Und meine Mutter hat mich dann gefunden. Und dann kommt der Michael ganz locker zurück, hockt her auf seinen Stuhl und sagt, weißt du, Corinne, der Einzige, der dir jetzt noch helfen kann, ist Jesus. Und das ist so ein bisschen, Hilfe, mein Strohhalm. Es gibt noch etwas, das mir helfen kann. Und dann hat er das Gleiche, was er mit dem Teufel gemacht hat, hat er mir wirklich aus diesen Büchern und aus der Bibel aufgezeigt, wer Jesus ist. Dass er die Geschichte vom verlorenen Sohn zum Beispiel, dass Gott wartet mit offenen Armen auf mich. Mhm. Und einfach die Liebe von Jesus und das Kreuz natürlich, der Tod.
Ja, hat er Jesus vor Augen gemalt, in seiner ganzen Herrlichkeit, he?
Genau.
Und sind dann ins Gebet gegangen miteinander und dann ist die Post ziemlich abgegangen, he?
Ja, dann ist die Post ziemlich abgegangen. Die Kräfte in mir haben sich natürlich gewehrt gegen das. Ich habe Dämonen in mir innen gehabt, ich habe die eingeladen durch die Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe dann einfach kreischen, wirklich kreischen. Das war nicht mehr ein Schreien, es war ein richtiges Kreischen. Ich glaube, es hat weh in meinen Ohren. Ich habe angefangen, um mich zu schlagen. Ich bin auf Michael losgegangen. Meine Furie, also wir entwickeln da, das weiss ich einfach aus ihren Erzählungen, ich habe das nicht so mitbekommen.
Du hast einen Filmriss gehabt, du hast ja gar nicht mehr mitbekommen.
Das ist so, für mich ist es wie ein schwarzes Loch dort.
Ja.
Aber eben wie auf Michael los, ich wollte ihn würgen.
Warum denn? Also, was ist da passiert? Wie erklärst du das?
Sie haben für mich gebetet, sie haben Jesus angefleht und das war der Kampf zwischen Jesus und dem Teufel, ganz einfach. Ja. Und Michael und Darian haben mich wirklich zu Boden gedrückt. Und ich weiss nur, der Michael hat gebetet, da könnte ich keine Worte mehr sagen, aber Darian hat einfach nonstop gesagt, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und irgendwann bin ich wie innerlich zusammengebrochen, musste husten und niesen. Und dann habe ich wirklich fast eine Stunde gerannt. Und habe mich so mies gefühlt.
Mhm. Und bist du in deine Wohnung zurückgelaufen, gell? Aber nicht so lange?
Nachher sind wir in meine Wohnung zusammen.
Ja.
Zuerst noch. Weil der Michael hat gesagt, wir müssen deine Wohnung ausräumen.
Ja.
Die Sachen, die wirklich nicht gut sind, müssen weg.
Das ist alles in dieser Nacht passiert.
Das ist alles in dieser Nacht passiert. Mhm. Und es ist noch eine lustige Geschichte dahinter. Ich bin durch den Tag ins Migros gegangen, habe Abfallsäcke gekauft und habe 110 Liter Säcke gekauft, die kein Mensch braucht. Normaler Haushalt für eine Person. Und am Abend habe ich gewusst, warum ich die gekauft habe. Und ja. Ich habe wirklich Bücher vorgeschossen, meine Diplome abgerissen, Bachblüten vorgeschossen, das Pendel, einfach alle diese Sachen, Tarotkarten vorgeschossen. Und ich habe sogar ein Buch über Heilkräutchen vorgeschossen, was überhaupt nichts Böses ist. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, gehabt, da muss alles fort, weil sonst fallen wieder genau da rein.
Ja.
Mhm. Und nachher ist dann noch mein Massagetisch gestanden. Und der hat etwa um 10 cm nicht in den Dummkühlsack gepasst.
Ja.
Und dann hat Michael gesagt, warte schnell, und ist gegangen. Und irgendwann kommt er zurück. Und sagt, hast du ein grosses Messer? Nein, mein Küchenmesser vorgenommen. Er hat gesagt, was machst du jetzt mit dem? Dann hat er gesagt, warte nur. Dann hat er den aufschlitzen. Und dann ist so richtig der Schaumstoff rausgekommen. Dann haben wir den unter den Arm geklemmt. Und etwa 300 Meter neben unserem Haus hatte so eine stillgelegte Kiesgrube. Dann hat er Benzinkanister ausgeleert über den. Dann haben wir ihn angezündet.
Das ist verboten.
Ich weiss. Aber das haben wir gemacht. Also dann habe ich es nicht gewusst. Aber ich war froh, dass er fort war.
Gell, Massage, das ist nicht schlecht.
Nein,
für dich Massage ist einfach, für dich ist so der Zugang zu der ganzen Thematik.
Mit Massage ja. Hat es angefangen.
Genau.
Und darum wollte ich es nicht mehr wollen.
Genau. Ja, da ist die Wohnung geräumt. Du bist noch, hast gleich wieder schlafen denn in
ja,
deiner Wohnung.
Morgen,
und was hast du dort erlebt?
Etwa am Morgen um 2 Uhr sind wir alle in unsere Wohnungen. Alle ins Bett. Ja, und plötzlich habe ich meine Dämonen gesehen, die in der Wohnung drin sind. Grössere und kleinere Dämonen.
Wie sehen die aus?
Ekelhaft. Also zum Teil haben sie so leuchtige Augen. Einer hat zum Maus gesabbert. Also richtig, richtig gefürchtet.
Du hast bis dahin nicht gesehen, ist, ab dem Moment hast du es gesehen. Nach dem Gebet und nach der Räumung gesagt, hast du plötzlich gesehen, was eigentlich abgeht. Also wie ein Blick in die unsichtbare Welt bekommen.
Genau, also bis dato, also bis zu diesem Abend, habe ich die wirklich nicht gesehen und habe nicht gewusst, dass die da sind. Also ich hatte keine Ahnung. Mhm. Und ich hatte also wirklich richtig Schiss, wirklich Angst. Mhm. Und ich weiss noch, ich bin dort in diesem Bett halb gehockt, denke ich bis hier. Und bin natürlich so müde gewesen, am Morgen um 2 den ganzen Tag gearbeitet. Am nächsten Tag hätte ich auch arbeiten. Und dann war ich so halb eingedämmert und dann konnte ich fast nicht mehr schnaufen. Ich bin ab dem wieder erwacht und habe gemerkt, dass ein Dämon mir wirklich die Luftröhre zudrückt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich in diesem Moment machen muss. Ich war frisch, bekehrt. Das Einzige, was mir in den Sinn kam, ist Jesus. Ich habe einfach laut Jesus gerufen. Und dann sind die Dämonen wumm mit Decken, aber nie ganz weg. Und irgendwie um 2:30 habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und unser Haus war so im Hof gebaut, mit offenem Stegenhaus. Dann habe ich mein Duvet und mein Küsschen genommen, habe gedacht, es war September. Ich habe gedacht, ich leere irgendwie ein und die Füße da draussen. Und dann sah ich, dass Darian in der Küche Licht hat. Und ich dachte, komisch, wieso hat jetzt die Licht? Hat die das vergessen? Und dann bin ich geklopft, weil Leute mich nicht mehr getraut. Dann hat sie gesagt, ah, ist cool, kommst du? Matratze habe ich schon parat gemacht. Dann sage ich, wie? Dann hat sie gesagt, aha, sorry, Gott hat mir einen Traum geschenkt, dass du zu mir schlafen kannst. Es ist gut, hast du die Küsse mitgenommen, dann hätte ich kein zweites. Dann habe ich bei ihr geschlafen. Und wir sind also topfit aufgestanden, obwohl es morgen um 2:30 geworden ist, bis wir richtig gefuset haben, oder fast 3.
Das ist wahrscheinlich auch genug Adrenalinausstoss in dieser Nacht.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja. Ich bin total beeindruckt von diesen zwei Menschen um dich herum, von Michael und von Darian, wie sie dir, für dich da sind. Und ich glaube, es ist ja nachher noch weitergegangen, gell? Das war ja so die Befreiungsnacht, sozusagen. Und nachher hat sie auch einen Weg gebraucht, um hineinzuwachsen, überhaupt in den Glauben. Genau, wie ist das gegangen?
Ich habe ja, also ich bin als Kind in die Sonntagsschule gegangen, in der Landeskirche, und habe ein paar Geschichten von Jesus noch so klein gewusst. Aber sonst hatte ich keine Ahnung vom Glauben. Und am nächsten Tag hat mir Michael, ist er über den Mittag in die christliche Buchhandlung gegangen, hat mir eine Bibel gekauft. Und da hat mir ein Poster gekauft und dann sind sie in meine Wohnung rauf und haben dort wirklich die Dämonen weggejagt. Und das ist für mich heute noch ein extremes Geschenk, wo die zwei sind 17 und 18 waren.
Beeindruckend.
Sehr beeindruckend.
Wie sie dich da, wie sie die Autorität da in Anspruch genommen haben für Jesus und so. He?
Und von dem Moment an sind die Dämonen wirklich weg. Und wir haben, ich habe wirklich eine geniale, man sagt dem, Jüngerschaft Begleitung gehabt.
Weißt du, Jüngerschaft, weißt du?
Jüngerschaft ist wirklich, wenn sie dir helfen, deine Fragen beantworten, die du über die Bibel hast, wenn sie mit dir beten. Ich bin natürlich auch immer wieder auf den Schnauze gefallen, sage ich Berndeutsch. In die Sünde hineingefallen, ich habe mit dem Lügen auch Mühe gehabt. Weil mein ganzes Leben war auf Lügen aufgebaut. Und ich habe mit dem Lügen Mühe gehabt. Ich habe es nicht können lassen. Ich habe immer wieder gelogen. Und immer wieder hat er Michael gesagt, schau Corinne, jetzt bekennen wir das Jesus und dann kannst du bei Noah anfangen. Ich weiß nicht, wie manchmal er das gesagt hat. Und dann sind mit mir gebetet. Und wir haben zusammen gesungen. Und so habe ich wirklich Jesus lernen kennen und lernen lieb haben.
Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, du mal angetönt hast, ein bisschen vorher, wo du gesagt hast, der Glauben an Gott und die Esoterik passen wunderbar zusammen.
Das geht wunderbar.
Warum? Also wie passt das zusammen? Warum beißt sich das nicht? Wenn irgendwo, wenn du sagst, bei der Esoterik und so weiter, ist eigentlich letztlich der Teufel dahinter und beim Glauben an Gott ist Gott dahinter.
Genau.
Warum passiert da nichts?
Die Esoterik verpackt sich ins Mäntel, den Menschen wollen zu helfen. Das ist der Trick dahinter. Ich wollte mit der Zukunft voraussagen, den Leuten helfen. Ich habe mit dem Pendeln meine Nachbarin geholfen, Katze zu finden. Mit den ganzen Massagen und Farbtherapien und Steinen habe ich den Leuten geholfen. Das ist der Ding dahinter. Und ich glaube, es passt einfach zusammen, weil die Esoterik so unterschwellig, so leicht erreichbar ist. Und Jesus, ja, wenn man in der Esoterik ist, gleich nie, man lässt es ja nicht zu, dass er die Oberhand überkommt, in dem Sinn.
Ja.
Es geht einfach so, beides ist so ein bisschen halbpatzig, sage ich mal.
Beides irgendwo das Streben nach dem Übersinnlichen oder nach dem Übernatürlichen, irgendwo, oder? Das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit.
Das ist eine Gemeinsamkeit, ja. Es ist ein Mysterium, beides.
Aber dann wäre es ja gleich wichtig, zu wissen, wie kann ich denn die Sachen unterscheiden? Also, was weiss ich denn, was gehört zum christlichen Glauben und was gehört zur Esoterik? Wie kann ich denn das unterscheiden?
Jedes Baby bekommt in sich hineingelegt, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse.
Wissen.
Das Gewissen. Wenn du deine Mutter anlügst, weißt du haargenau, dass es nicht gut ist.
Ja.
Irgendwas.
Ja.
Ja. Jeder hat schon gelogen, ja. Das weiß man. Mhm. Und so kann man es unterscheiden. Mhm. Aber man kann das Gewissen wie abtöten. Mhm. Wie abstellen, abklemmen.
Dann wird es schwierig, oder?
Dann wird es schwierig.
Wenn man das Gewissen wie nicht mehr hat, dann wird es ganz schwierig.
Oder einfacher.
Wieso?
Für den Teufel einfacher.
Ja, genau. Genau. Du hast eine verrückte Geschichte erlebt. Ich denke, die meisten von uns sind an einem anderen Punkt. Und trotzdem würde es mich natürlich interessieren, wo fängt es denn an? Was ist denn harmlos? Und was ist gefährlich? Oder von welchen Praktiken würdest du Menschen abraten? Was würdest du zu Leuten sagen, die sagen, du, ja, ich bin vielleicht selber ein bisschen unsicher, ich bin schon in einer so Praxis drin bin. Oder ich möchte auf keinen Fall in so etwas hineinrutschen, aber würdest du das jemandem sagen?
Was ich so jemandem würde sagen, ist, also wenn er Christ ist, ganz klar, Beziehung zu Gott, zu Jesus ist das Wichtigste. Du deine Beziehung zu Jesus pflegen und dann wirst du merken, was nicht gut ist. Mhm. Wenn jetzt jemand schon so Sachen gemacht hat, dann würde ich sagen, Jesus kann dich frei machen.
Ja. Da kommen wir noch, gell?
Da kommen wir noch drauf, ja.
Aber die Beziehung, die fehlt, das hast du auch gesagt, als wir miteinander geredet haben, wo wir auch die Unterscheidung zwischen Gott glauben und Jesus, hast du gesagt, Beziehung hat gefehlt bei dir. Also ich glaube, du willst schon damit sagen, wenn Beziehung da ist zu Jesus, dann ist man nicht gefördert. Oder dann weiss man auch, was Sache ist.
Richtig.
Ja.
Und das ganz Schlimme ist eben an der ganzen Esoterik, am ganzen Okkulten, sage ich mal, dass es sich so unterschwellig einschleicht. Also es fängt bei meinem Horoskop im 20 Minuten Blick am Abendlesen an und es hat wirklich bei Satans Anbetung auf. Mhm. Und da ist alles drin.
Wir haben Angst vor Dämonen?
Nein, ganz sicher nicht. Also, ich sage allen, Dämonen, die unsichtbare Welt, die böse unsichtbare Welt, wie die gute, die existieren. Aber in der Bibel steht im 1. Johannes 4,4 ein wunderbarer Vers. Dir jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und hat falsche Propheten siegreich widerstanden. Denn der, mit dem ist Jesus Christus gemeint, der in euch lebt, ist grösser und stärker als der, der die Welt regiert.
Ja, ich finde eine wichtige Message heute Morgen, dass wir wollen nicht Angst machen vor solchen Sachen, gell?
Nein.
Überhaupt nicht, weil die Sachlage ist klar.
Die Sachlage ist klar, es ist gefährlich, aber Jesus ist Sieger.
Genau.
Immer.
Genau. Es ist nicht ein Kampf zwischen gleichen Mächten, sondern es ist klar.
Ja.
Der Sieg ist klar.
Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht.
Ja.
Und es zählt über jeden Dämon, über jeden Teufel, über die ganze Unterwelt.
Was mich natürlich jetzt einfach noch interessieren, so, wie es denn du heute erlebst. Also wahrscheinlich hast du eine gewisse Sensibilität auf dem Thema. Vielleicht wie jemand, der mal süchtig ist nach etwas, wo vielleicht noch wahnsinnig aufpassen muss, dass er nicht keinen Tropfen Alkohol verwünscht beispielsweise oder so, dass er nicht wieder drin hat. Was erlebst du heute so mit dem Angriff von dieser finsteren Seite?
Also ich sage einfach, der Teufel weiss genau, welches das unsere Schwachpunkte sind. Und bei mir probiert es sehr oft über Gesundheit und sehr oft über unsere Beziehung. Wir gehen zusammen auf die Straße. Wir erzählen den Leuten das Evangelium. Und das machen wir meistens am Samstag, also fast immer am Samstag. Und meistens haben wir am Morgen beim Morgenessen Krach.
Und wenn du es schon weißt, dann kannst du ein bisschen vorsichtig sein.
Es steht in der Bibel, er kommt in der Nacht wie ein Dieb stellen. Ah. Und so kommt er auch. Man merkt es manchmal gar nicht. Und irgendwann ist meistens jemand von uns sagt, du, was ist eigentlich los? Und er, aha, okay, beten wir.
Ja. Erzähl etwas über deine Beziehung zu Jesus heute. Wie lebst du? Also, du sagst, du bist einfach Kind auf, hast du an Gott geglaubt, bist in die Sonntagsschule und so weiter. Wie lebst du jetzt Beziehung zu Jesus? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Was bedeutet dir Jesus? Was hat sich in deinem Leben verändert, auch durch den Herrschaftswechsel, den du erfahren hast?
Es hat sich alles verändert. Ich bin vorher sehr, wie soll ich sagen, ich hatte so ein bisschen Gemütsschwankungen gehabt, mit mir nicht können einstufen. Man hat mit mir fast nicht können umgehen. Ich habe manchmal eine richtig böse Art gehabt. Und jetzt habe ich eine Beziehung zu Jesus, die ich vorher gar nicht hatte. Ich habe zwar an Gott geglaubt, Gott war für mich Realität, ich habe ganz viel erlebt, wie er mich bewahrt. Das hat mit 3-jährig mit Fingerverbrennen angefangen, als ich nicht gestorben bin, bis zum Hirntumor, als ich nicht gestorben bin. Mit 18 hatte ich einen Selbstmordversuch, als ich nicht gestorben bin. Ich habe einfach gemerkt, Gott ist da, er schaut zu mir. Aber eine persönliche Beziehung? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich nicht gewusst, wer der Jesus oder der Gott ist. Ich habe schon gewusst, es gibt einen Jesus und der ist am Kreuz gestorben. Und ja, die Geschichte vom Schaf, der verloren geht und so, der Hirte holt es zurück. Und das habe ich alles gekannt. Aber eben, da.
Was ist mit deinem Dank passiert, mit deinem Liebesdank?
Mein Liebesdank? Das war wie ein Löcherbecken. Jede Verletzung, die ein Mensch hat, also stell dir mal den Liebesdank so wie einen grossen Krug vor. Und jede Verletzung macht ein Loch drin. In diesen Liebesdank. Und Jesus hat wirklich von Zungenstufen angefangen heilen bei mir, alle Verletzungen. Auch durch die Zeit mit der Ariane und mit dem Michael, wir haben so viel einfach für solche Sachen gebetet. Auch Festlegungen geben, wie du wirst nie heiraten und aus dir wird eh nie etwas. Und irgendwann hat der Arzt mal gesagt, du wirst sowieso nicht alt. Mhm. Also sie haben mir 20 gegeben, höchstens.
Ja. Schauen Sie mal an, wie fröhlich die Frau ist. Was für eine Ausstrahlung, dass die Frau hat, was aus dieser Frau geworden ist.
Ja, und heute lebe ich eine Beziehung mit Jesus, das ist wirklich, das hört nie auf. Das ist 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Mhm. Und es ist nicht einfach nur am Sonntag, heute 2 Stunden. Mhm. Das geht wirklich durch mein ganzes Leben.
Ich finde es besonders schön, auch, das ist ja oft so, dass wenn man irgendwo auch in einer Geschichte drin war, dass man dort auch zum Kompetenzzentrum wird. Du bist im Moment auch in einer Ausbildung, Weiterbildung oder genau. Zum Thema Befreiungsdienst. Befreiungsdienste sind die Menschen, die solche Belastungen haben, helfen, daraus rauszukommen.
Richtig.
Genau, das, was eigentlich Michael und Darian bei dir gemacht haben.
Genau, die haben keine Ausbildung.
Die haben ohne Ausbildung das gemacht. Du hast eine Ausbildung. Und vielleicht so gegen Schluss, wir landen langsam. Kannst du uns eine Erfahrung weitergeben, wie du anderen Menschen können helfen in dem Sinne?
Ja, ich habe als Praktikantin nach der Ariane Sabine bekommen. Sie war sehr ein verletzter Mensch. Ich habe viel mit ihr geredet und sie viel auch eingeladen zu mir. Sie war Christ von Haus aus. Aber es ist also schlimm bei ihnen zu und her gegangen. Sie hat sehr so unter Zwang gelitten, wo ihr auferlegt worden sind von den Eltern. Also du musst das, du musst jenes, du musst eins. Und hat sehr unter Angst gelitten und hat eben auch dann probiert, aus dem Ganzen auszubrechen und ist auch in die Esoterik hineingekommen. Sie hat Sachen gemacht, die ich keine Ahnung hatte, dass es gibt damals. Das sind neue Sachen, die immer wieder von Amerika kommen, vieles leider über. Und ich durfte sie dann wirklich ziemlich eng begleiten. Sie hat mich auf ihre Seite ziehen und ich wollte sie zu Jesus ziehen. Wieder neu. Einfach, weil ich weiss, dass Jesus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Ich habe sie begleitet und irgendwann ist sie auf einen Punkt gekommen und gesagt, eigentlich weiss ich, dass ich im Teufel gehöre. Und dann gesagt, und, willst du frei werden? Dann hat sie gesagt, ja, aber kann man das? Dann habe ich einfach das, was ich dann schon gewusst habe, gesagt. Ich habe gesagt, schau, in der Bibel steht, Jesus hat gesagt, am Kreuz ist vollbracht. Und es steht, er ist der Sieger. Und irgendwo habe ich gewusst, steht in der Bibel, dass wir mal größere Wunder werden tun als Jesus. Und ich bin so mutig, ich habe gesagt, jetzt probiere es einfach. Und dann haben wir wirklich einen Abend lang gebetet und sie ist frei geworden und hat ihr Leben ganz neu Jesus gegeben. Sie ist dann in eine Freikirche mit mir mitgekommen, die viel weniger so das Zwanghafte ist. Und hat sich dort sehr wohl gefühlt, hat sich dann ihre eigene Freikirche gesucht und geht ihren Weg. Heute ist sie verheiratet, hat 3 Kinder. Schön. Hat eine glückliche Familie. Mhm.
Genau. Die Möglichkeit besteht heute. Am Anschluss an Gottesdienst gibt es da vorne die Möglichkeit für Gebet auch. Ja. Corinne ist da. Vielleicht auch, wenn es dazu noch Fragen gibt oder wenn Sachen unklar geblieben sind, dann stehst du zur Verfügung auf uns, ein Team, das Erfahrung hat auf diesem Gebiet. Von Leuten, die beten, sind nachher da. Und wenn du eine Frage hast, oder wir haben 2 Sachen, haben wir ehrlich gesagt, wenn du Erfahrung mit dämonischen Sachen gemacht hast und da vielleicht auch Befreiung möchtest haben, das wäre ein Thema. Oder das andere auch, Menschen, die Liebe, Annahme und Geborgenheit suchen. Wo da irgendwo auch das Leck vielleicht noch haben oder so, wo der Krug immer wieder das alles abfließt. Auch das wäre eine super Gelegenheit heute, um vielleicht 2-3 Löcher zu stopfen.
Ja.
Corinne steht zur Verfügung. Corinne hat auch gesagt, dass ich auch darf ihre Telefonnummer rausgeben, wenn es jetzt Leute gibt, die vielleicht im Nachhinein sagen, ich möchte mit Corinne persönlich einmal reden. Dann darf man auf mich suchen und ich darf die Telefonnummer von dir rausgeben.
Sehr gerne, ja.
Genau. Das ist ganz wichtig, dass man das sagen kann. Dann bleibt mir eigentlich im Moment nicht viel anderes übrig, oder ich darf das noch machen, dir einfach, Corinne, ganz herzlich Danke sagen für deine tiefgründigen, spannenden und eindrücklichen Antworten. Und für dein Leben, und ich finde es einfach der Hammer, was aus dir geworden ist. Und dass du hier auf der Bühne bist und uns das weitergegeben hast, das finde ich riesig. Danke vielmals.
Darf ich noch einen Satz sagen?
Ja, wenn ich fertig bin. Ich möchte noch etwas ganz Kleines, also wir zahlen ja dein Honorar zahlen, gell? Das ist selbstverständlich, aber einfach so ein kleines Zeichen, das ist vom Eichberg,
oh,
wo wir gestern waren.
Danke.
So feine Edeltrüffs, gell? Mm. Und ich dir einfach noch so auf dem Weg mit der Hand und...
Eins.
Ja, zwei hätte ich jetzt gesagt. Zwei, ja.
Okay.
Kommt auch etwas rüber, gell? Gut, danke vielmals. Jetzt darfst du noch etwas sagen und dann werden wir dir noch einen herzlichen Applaus geben.
Ich möchte einfach euch Jungen, sie vor allem hier, oder? Ja, allen. Allen Jungen möchte ich einfach Mut machen. Jesus kann euch brauchen. Jesus kann euch brauchen. Ihr seid nicht zu jung. Das wollte ich noch sagen, ist mir ein Anliegen.
Danke vielmals. Herzlichen Applaus für Corinne. Danke.